das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Auch wenn Deutschland zurzeit so viel wie möglich runterfährt, bestimmte Bereiche müssen einfach aufrechterhalten werden. Und zum Glück können wir uns da auf ganz viele Menschen verlassen. Dazu gehören in erster Linie alle im Gesundheitswesen, aber auch Polizisten, Feuerwehrleute und ganz sicher auch alle, die buchstäblich den Laden am Laufen halten, damit wir uns mit dem Nötigsten versorgen können. In Bäckereien, in Supermärkten, in Drogerien. Für Sie alle unterbrach der Bundestag heute seine Sitzung. Um Applaus für Ihren so wichtigen Einsatz zu spenden. Anna Mundt würdigt stellvertretend drei dieser Helden des Alltags in Hamburg.
Ich bin Sascha Heger, arbeite bei der Hamburger Hochbahn AG und bin Busfahrer hier in Hamburg.
Mein Name ist Danny Freitag, ich bin Filialleiter in einem Drogeriemarkt in Hamburg-St. Georg.
Mein Name ist Mike Mampsch, ich arbeite hier im Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg als examinierter Altenpfleger in der ambulanten Pflege.
Vorher war es so extrem voll und musste aufpassen, dass keiner vom Bus läuft. Jetzt sind nur noch 2-3 Leute in der Stadt und man denkt schon, ist heute Sonntag? Nein, heute ist auch Mittwoch. Das ist so unreal, alles so leer geworden. Ich mag den Kontakt zu den Fahrgästen. Auch wenn man sich gerade mal mit den älteren Damen unterhält, man hat immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen. Jetzt, wo man hier vorne alleine sitzt, wird es doch ab und zu langweilig. Auch wenn man in den Bus reinguckt und sieht, dass man nur mit 2-3 Fahrgästen fährt, was vorher vielleicht so war, dass der Bus voll war, wird einem doch schon mulmig.
Verändert seit Corona hat sich natürlich der ganze Arbeitsalltag für mich und meine Kollegen. Wir sind tatsächlich sehr doll beansprucht. Das heißt, die Arbeit hat sich nicht nur verzweifacht, sie hat sich verdreifacht, vervierfacht teilweise. Natürlich ist der Ton schon etwas harscher geworden, das muss man wirklich sagen. Aber wir versuchen dann natürlich auch die Ruhe zu bewahren, ich und mein Team, um wirklich zu sagen, bitte habt das Verständnis. Wir sorgen natürlich dafür, dass wir schnellstmöglich alles wieder für euch verfügbar haben. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen.
Meine größte Sorge ist, dass wenn ich jetzt zu einem Kunden in die Wohnung komme, denen es einen Tag vorher richtig gut ging und jetzt auf einmal Corona-Symptome dann zeigt, da ist für mich so der Gedanke, dass ich mich natürlich dann auch mit den Viren infizieren kann und die Viren dann auch weitergeben kann zum nächsten. Das ist eine unsichtbare Kettenreaktion gibt.
Ich versuche die Angst natürlich zu kontrollieren im Sinne, dass ich habe halt viel zu tun auf Arbeit und ich bin halt so vielleicht in der glücklichen Lage, dass ich das oftmals vielleicht auch nach hinten schieben kann, weil mir der Kunde natürlich auch im Vordergrund steht und für mich natürlich auch wichtig ist, dass der Kunde alles bekommt hier und dass wir diese Arbeit hier machen. Ich habe natürlich auch Angst.
Seit das Coronavirus da ist, die Angst fährt ein bisschen mit. Man darf sich aber von dieser Angst nicht übermannen lassen. Und dass man trotzdem immer noch ein bisschen Menschenkontakt da behält.
Für die Patienten, die wir besuchen, sind wir mitunter auch der einzige Kontakt überhaupt am Tag. Und einfach mal die Hand nehmen, einfach sich mal neben den Menschen hinsetzen, sich eine Minute mehr Zeit nehmen, trösten, das fällt aufgrund dieser Kontaktsperre, aufgrund dieser Distanz erstmal weg. Das fällt denen ganz besonders schwer.
Die Leute freuen sich, dass wir wirklich da sind, dass wir dafür sorgen, dass die Leute versorgt sind. Es ist auch tatsächlich so, die Leute kommen mal rein, sie kaufen uns eine Tafel Schokolade und möchten uns die geben, weil sie sich einfach darüber freuen, sehr freuen, dass wir wirklich noch da sind und auch täglich für sie da sind.
Die Anerkennung, die ich von den anderen Menschen zurzeit bekomme, die gibt mir auch ganz viel Kraft, ganz viel Engagement, jetzt in diesem Beruf sehr intensiv meine Kräfte halt zu geben.
Ich muss sagen, es fühlt sich sehr, sehr gut an, dass man die Busfahrer jetzt umjubelt, weil vorher hat man immer gehört, ach, du fährst doch nur von A nach B, du sitzt doch nur im Bus, das ist doch kein stressiger Job. Und jetzt sagt man, oh, ich bin froh, dass du noch fährst, dass überhaupt die Stadt noch in Bewegung ist, dank eurer Busfahrern. Und dann, also es hört sich schon gut an, das geht runter wie Öl.
Und dass unsere Autorin da nur Heldinnen getroffen hat heute, das war Zufall. Natürlich gilt der Dank auch allen Heldinnen im Alltag dieser Zeit. Die Abgeordneten, die heute im Bundestag unter den derzeitigen Umständen präsent waren, die applaudierten aber nicht nur den Alltagsheldinnen und Helden, sie machten auch ihren Job, indem sie abstimmten und im Eiltempo etwas verabschiedeten, was es so in Deutschland noch nie gab. Eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro, um die von der Pandemie betroffenen Unternehmen, Selbstständigen und auch das Gesundheitswesen zu stützen. Der Bundestag, der setzte für diesen Nachtragshaushalt extra die eigentlich im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aus. Mit breiter Mehrheit. Kooperation statt Konfrontation. Auch von der Opposition in der Krise. Diesen Tag, den werden die Parlamentarier so schnell wohl nicht vergessen. In vielerlei Hinsicht, berichtet Ariane Reimers.
Alles ist heute anders. Die Kanzlerin abwesend, in häuslicher Quarantäne, der Vizekanzler übernimmt. Die Plätze mit weißen Zetteln müssen frei bleiben. Wo jetzt Platz nehmen auf der Regierungsbank? Der Wirtschaftsminister auf der Suche. Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Verschränkte Arme signalisieren, komm mir bloß nicht zu nah. Die Entscheidungen des heutigen Tages haben es in sich. Ein Rettungspaket, viele Gesetze, die Lockerung der Schuldenbremse und das im Eilverfahren.
Alles, was beschlossen worden ist, ist in den letzten Tagen in unzähligen Telefonkonferenzen virtuell und digital vorbesprochen worden, übrigens auch mit der Opposition besprochen worden. Wir haben sehr, sehr intensiv über die Gesetzgebungsvorhaben beraten.
Die Ministerien verteilten früh die Texte, die Referentenentwürfe. Gemeinsam diskutierten Regierung und Opposition die Gesetzesänderungen. Die Grünen nennen es Schwarmintelligenz. Die FDP spricht von staatspolitischer Verantwortung. Und auch die Linke ist mit im Boot.
Ja, die Opposition hat bei der Erarbeitung aller dieser Gesetze mitgewirkt. Das ist auch normal in einer solchen Zeit, weil wir ansonsten dieser Verkürzung gar nicht zugestimmt hätten. Und wir sind vor allen Dingen die, die jetzt darauf achten müssen, dass all das, was angekündigt ist, was wunderbar in Statements, in Erklärungen gesagt worden ist, auch Realität wird.
Die namentlichen Abstimmungen finden heute in der Lobby statt, nicht im Plenarsaal wie sonst. Bloß kein Gedränge. Am Ende genehmigt der Bundestag den Schutzschirm von 600 Milliarden Euro für größere Unternehmen. Außerdem stimmen die Abgeordneten neuen Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro zu und damit den diversen Rettungspaketen. Die schwarze Null ist erstmal Geschichte. Die AfD enthält sich. Einigkeit im Bundestag. Noch. Wie lange kann Deutschland die jetzige Situation durchhalten?
Die Menschen haben Angst. Zu Recht. Um ihnen diese Angst zu nehmen, bedarf es mehr als Geld. Nämlich einer Strategie, die über die nächsten 2-3 Monate hinausweist.
Auch die FDP ist skeptisch.
Es ist eine Frage von Tagen und wenigen Wochen, bis es Schaden gibt beim gesellschaftlichen Frieden, weil die Menschen die Maßnahmen nicht mehr akzeptieren. Da gibt es Unruhen und auch viele psychologische Belastungen. Und zum anderen ist irgendwann auch der wirtschaftliche Schaden irreparabel. Wir sprechen über Schutzschirme, aber das muss alles irgendwann einmal bezahlt werden.
Aber keine der Oppositionsparteien hat Sorge, dass die Bundesregierung die Corona-Krise nutzt, um autoritären Versuchungen nachzugeben. Die Rechtsstaatlichkeit sei nicht in Gefahr, alle Maßnahmen befristet, das Parlament jederzeit handlungsfähig. Und trotzdem.
Das ist schon jetzt auch eine Bewährungsprobe für die Demokratie und die Freiheit. Und wenn wir das schaffen, diese Bewährungsprobe gut hinzubekommen in unserem Land, in Europa, dann ist das, glaube ich, auch eine Blaupause für andere Krisen, die wir möglicherweise noch zu bewältigen haben in der freien Welt.
Keiner weiß, wie es weitergeht. Wie lange alle im Krisenmodus operieren müssen. Auch deswegen ziehen erstmal alle an einem Strang.
Politik gestalten in Zeiten von Corona. Dazu ein Kommentar von Oliver Köhr vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Rekordsummen bereitgestellt im Rekordtempo. Was der Bundestag heute gemacht hat, ist richtig. In einer Krise ohne Beispiel einige Regeln außer Kraft zu setzen, ist nur logisch. Deshalb protestiert auch kaum jemand im Parlament, wenn die schwarze Null, also das Prinzip keine neuen Schulden, praktisch ohne Diskussion mal eben abgeräumt wird. Aber schon gibt's erste Stimmen, die fragen, warum eigentlich nicht immer so? Wieso muss es Jahre dauern, bis eine Autobahn gebaut ist? Warum sind jetzt plötzlich Milliarden da, aber das Schwimmbad um die Ecke muss schließen? Es ist gut, dass die Politik in solchen Krisenzeiten blitzschnell entscheiden und Geld in fast unbegrenzter Menge ausgeben kann. Aber das muss die absolute Ausnahme bleiben. Die manchmal quälend langen Ausschussberatungen, Streit und Kampf um jeden Euro in den Parlamenten, genau das ist das Wesen unserer Demokratie. Nur wenn ruhig abgewogen wird, jede Meinung ausführlich angehört wird, sichert das die Akzeptanz unseres politischen Systems. Dazu gehört auch, dass der Krisenmodus bald ein Ende haben muss. auch wenn er gerade erst angefangen hat. Die Wirtschaft, der der Staat ja teilweise verboten hat zu wirtschaften, braucht Gewissheit, wann es weitergeht. Und wie lange lassen sich Menschen verbieten, Freunde zu treffen? Da hat FDP-Chef Lindner recht, es kann nur um Tage oder um wenige Wochen gehen. Die Politik, nicht nur in Deutschland, muss jetzt die Krise managen und gleichzeitig ein glaubhaftes Ausstiegsszenario aus dem Krisenmodus entwickeln. Sonst hat die Akzeptanz und womöglich auch die Solidarität schnell ein Ende.
Die Meinung von Oliver Köhr. Bis zuletzt hatten Deutschlands Spitzensportler und Deutschlands Abiturienten eins gemeinsam. Sie bereiteten sich intensiv auf ihr jeweiliges Ziel des Jahres vor. Doch täglich mit mehr Ungewissheit, ob es überhaupt dazu kommen würde. Jetzt haben beide Seiten Gewissheit. Die Sportler seit gestern, dass die Olympischen Spiele dieses Jahr ausfallen. Und die Abiturienten, dass ihre Abi-Prüfungen nun doch bundesweit stattfinden werden. Nachdem Schleswig-Holstein gestern noch alles absagen wollte, haben die Kultusminister der Länder sich heute auf eine gemeinsame Linie geeinigt, um ein Abi-Chaos im deutschen Bildungsföderalismus zu verhindern. Christian Kretschmer.
Dass alles nach Plan läuft, ist ungewöhnlich in diesen Tagen. An diesem Frankfurter Gymnasium ist das aber so. Sie sind gekommen, um Abitur zu schreiben. Wie geplant, wenn auch unter strengen Hygieneauflagen.
Es ist halt alles sehr strikt geregelt und trotzdem bin ich froh, dass ich schreiben kann und das hinter mich bringen kann.
Unter den Bedingungen finde ich halt ein bisschen komisch und paradox, aber ich komme mal klar damit.
Die Abi-Prüfungen in den Bundesländern sind einmal mehr zum Politikum geworden. Vor allem die Frage, soll man sie wegen der Krise ausfallen lassen oder nicht? Nach einer Telefonkonferenz der Kultusminister herrscht vorerst Klarheit.
Die Prüfungen, insbesondere die schriftlichen Abiturprüfungen, finden zu den geplanten Zeitpunkten oder zu den jeweiligen Nachterminen. Einige Länder haben ja bereits Nachtermine festgesetzt, bis Ende dieses Schuljahres statt, soweit dies aus Infektionsschutzgründen zulässig ist.
Vor dieser Einigung hatte Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien für Unmut bei ihren Amtskollegen gesorgt. Sie war vorgeprescht und hatte angekündigt, die Prüfungen absagen zu wollen. Nach der Telefonschalte heute dann der Rückzieher davon und eine Rechtfertigung.
Manchmal ist es so, dass in einer solchen Gruppe einer mal drei Schritte vorweggehen muss, damit sich die Gruppe insgesamt mal einen Schritt bewegt. Diese Bewegung hat es heute gegeben. Es gibt ein gemeinsames Vorgehen. Es gibt die Klarheit, die ich mir erhofft habe, auch wenn ich mir eine andere fachliche Abwägung gewünscht hätte.
Schüler und Eltern freuen sich über die Einigung und darüber, dass die Verunsicherung erst einmal vorbei ist.
Es war eine furchtbare Unruhe, sowohl bei den Eltern als auch bei den Schülerinnen und Schülern, weil keiner weiß, wo ist er dran. Es gibt ganz viele Falschmeldungen leider auch und es bringt eine enorme Unruhe rein, wenn man nicht weiß, woran man ist.
Vor allem in Schleswig-Holstein kommt es anders als erwartet, wenn die Schüler jetzt doch ihre Abi-Prüfungen schreiben müssen. Sie hoffen, dass sich das wegen des Virus nicht wieder ändert.
Die KultusministerInnen haben ja gesagt, dass es quasi, sofern es dann auf der Landesebene noch andere Regelungen gibt. Also wenn zum Beispiel das Gesundheitsministerium jetzt sagt, aufgrund der aktuellen Lage in unserem Land können wir leider die Abiturprüfung nicht geplant stattfinden lassen. Und dass halt da immer noch diese Hintertür besteht, dass es dann doch keine einheitlichen Prüfungen geben kann.
Das Auf und Ab in Sachen Abitur ist aber erst einmal vorbei. Eine Restunsicherheit bleibt dennoch, wie so oft in diesen Tagen.
Auch wenn anderswo in den USA zum Beispiel die Zahlen steigen, Europa ist nach wie vor der Kontinent, auf dem das Coronavirus derzeit grassiert wie nirgends sonst auf der Welt. Und Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, warnte vor verfrühter Hoffnung auf ein baldiges Ende.
Wir sind am Anfang der Epidemie. Es ist noch völlig offen, wie sich diese Epidemie weiterentwickelt. Und natürlich steigt auch in Deutschland die Anzahl der Todesfälle.
Derzeit liegt die bei 206. Und nach Angaben der Johns Hopkins Universität gibt es bei uns, auch bei den Infizierten, erneut einen Anstieg auf nun 37.323. Am härtesten trifft das Virus aber Italien, wo auch heute wieder innerhalb von 24 Stunden fast 700 Menschen starben. Insgesamt sind es damit mehr als 7.500 Opfer von Covid-19. Die Zahl der Infizierten, die stieg auf weit mehr als 74.000 an. Noch immer stärker betroffen ist auch Spanien, wo mittlerweile wie in Italien mehr Menschen an Corona gestorben sind als in China, nämlich fast 3.500. bei insgesamt mehr als 47.000 Infizierten. Über die dramatische Lage dort berichtet Stefan Scharf.
Es ist schwierig, eine Fahrt durch Madrid in diesen Tagen zu beschreiben. Zu surreal, zu unwirklich sind die Eindrücke. Da ist der Palacio de Hielo, der Eispalast, umfunktioniert zu einem Leichenhaus. Hier werden jetzt Särge gelagert, wo bis vor kurzem noch Schlittschuh gelaufen wurde. Die vorfahrenden Ambulanzen an den Krankenhäusern dominieren das Stadtbild ohne Unterlass, ein Bild der ständigen Überforderung. Fast 14% aller Infizierten sind Ärzte, Krankenschwester, Pfleger. Sie fallen aus. Für die anderen bedeutet das eine noch größere Belastung. Ich habe jetzt 3 Schichten ununterbrochen gearbeitet, ohne Pause. Das Krankenhaus ist voll, ein Chaos. Solche Handybilder vermitteln einen Eindruck. Sie zeigen eine überfüllte Notaufnahme irgendwo in Madrid. Diese Krise hängt eng mit einer anderen zusammen, der Wirtschaftskrise im vergangenen Jahrzehnt. Im Gesundheitsbereich wurde gekürzt und privatisiert, 15 Milliarden Euro eingespart, tausende Ärzte verloren ihre Stelle. Der Präsident des Madrider Ärzteverbands sagt uns, er wolle jetzt nicht politisieren, aber klar, da gäbe es einen Zusammenhang. Das Ausmaß dieser Epidemie ist so groß, dass sie uns immer vor enorme Herausforderungen gestellt hätte. Aber natürlich haben die Kürzungen unsere Situation noch schwieriger gemacht. Wenn man weiter durch Madrid fährt, kann man auch zu einem der Seniorenheime kommen, ein weiterer Brennpunkt der Corona-Krise. Mehr als 100 Menschen sind in Spaniens Altenheimen bereits gestorben. Mangelnde Hygiene, fehlende Schutzausrüstung werden als Gründe genannt. Die Armee wird nun eingesetzt, um zu desinfizieren, und das Militär macht schreckliche Funde. In einem Heim wurden Leichen in deren Betten gefunden. Das Personal hatte wohl aus Angst vor dem Virus die Flucht ergriffen. Im spanischen Fernsehen wehren sich die Pflegerinnen gegen pauschale Vorwürfe. Sie fühlen sich alleingelassen. Wir haben auch einen Verstorbenen hier im Heim. Keiner holt ihn ab. Natürlich liegt er isoliert in seinem Zimmer. Was sollen wir denn tun, wenn keiner kommt, um ihn abzuholen? Es sind solche Geschichten und Eindrücke, die nur schwer auszuhalten sind. Spanien und ganz besonders die Hauptstadt Madrid sind am Limit angelangt.
Und während anderswo in Europa die Zahlen der Infizierten und der Toten steigen und steigen, bangt man auch hier in den griechischen Flüchtlingslagern, etwa im größten Camp Moria auf Lesbos. Dort ist bislang noch kein Corona-Fall dokumentiert. Sollte die Pandemie aber hier in dem völlig überfüllten Lager, wo mehr als 20.000 Menschen unter hygienisch unhaltbaren Umständen dicht zusammengepfercht sind, wo es einfach unmöglich ist, Abstand zu halten, sollte sich also hier das Virus ausbreiten, man mag es sich kaum vorstellen. Marie von Mallingroth und Antje Böll.
Es ist der Versuch, sich selbst und anderen zu helfen. Schutzmasken nähen, wo kein Schutz ist. Lesbos vor ein paar Tagen. Das Flüchtlingscamp Moria, geplant für 3.000 Menschen, es sind aber mehr als 20.000, ist nun von der Außenwelt abgeschottet. Es gibt strenge Ausgangsregeln für die ganze Insel. Peter César von Ärzte ohne Grenzen sagt, seine Organisation fordere schon seit langem eine Evakuierung des Lagers. Nun sei alles noch viel schlimmer. They know they are trapped. Sie wissen, sie sind gefangen. Es gibt keinerlei Maßnahmen der Behörden, um sie zu schützen vor dem Virus. Und es ist zu befürchten, dass es eine medizinische und humanitäre Katastrophe geben wird. Wenn nichts passiert, so die Sorge, könnte Panik ausbrechen. Die Hygienebedingungen sind katastrophal. Abstand halten auf engem Raum unmöglich. Eine Infektion würde sich schnell ausbreiten. Für schwere Fälle fehlt es fast vollständig an medizinischer Ausstattung. Die besonders Geschwächten und Kranken müssten schnell auf das Festland gebracht werden, darunter auch chronisch kranke Kinder. Kindern wollte die Bundesregierung ohnehin helfen. Doch bislang ist noch nichts geschehen. Das beschäftigt auch die Koalitionsfraktionen.
Deswegen ist es gut, dass die Bundesregierung hier mit anderen europäischen Staaten ja ihre Bereitschaft erklärt hat, mal anzufangen. Das kann nur ein erster Schritt sein. Aber die Zusage für vielleicht 1500 jetzt erstmal besonders bedürftige Personen, insbesondere minderjährige Kinder, die steht ja und die muss nun auch schleunigst umgesetzt werden.
Wir haben als Bundesrepublik Deutschland unsere Bereitschaft dazu auch definitiv erklärt. Jetzt muss die EU-Kommission wirklich ihren Teil der Aufgabe leisten und das konkret umsetzen.
Also, die EU ist verantwortlich, doch dort bleiben die Aussagen auch eher vage. Man hoffe, so heißt es aus der Kommission, die Aufnahme von Kindern könne in den nächsten Wochen starten. Doch die hoffnungslos überfüllten Camps müssten jetzt evakuiert, Menschen auf das griechische Festland gebracht werden, so der Vordenker des EU-Türkei-Abkommens.
Es muss im europäischen Interesse sein, dafür zu sorgen, dass Menschen diese soziale Distanz überall ausüben können, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Und hier große Mengen von Menschen unter unzumutbaren Zuständen zusammenzupferchen, ist eine Zeitbombe, die auch nicht im europäischen Interesse ist.
Es sei jetzt die Stunde der europäischen Solidarität, so Knaus. Anerkannte Flüchtlinge, die bereits auf dem Festland seien, könnten dann im Gegenzug von anderen EU-Ländern aufgenommen werden mit allen gebotenen Gesundheitsschutzstandards. Flüchtlinge und Hilfsorganisationen hoffen auf die Evakuierung und bis dahin warnen sie über soziale Medien und Poster in vielen verschiedenen Sprachen. Bleibt im Camp, das Coronavirus ist noch nicht im Moria-Camp. Wir müssen als Flüchtlinge zusammenarbeiten. Ein verzweifelter Versuch.
Eine neue Verfassung soll es dem russischen Präsidenten Putin ermöglichen, weiterhin im Amt zu bleiben. Doch mit der dafür nötigen Volksabstimmung wird es vorerst nichts. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Das für den 22. April geplante Referendum über die Verfassungsreform wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. In einer Fernsehansprache riet Putin den Menschen, zu Hause zu bleiben. Außerdem sollten die Russen in der kommenden Woche möglichst nicht zur Arbeit gehen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. In den USA haben sich Republikaner und Demokraten nach tagelangen Verhandlungen auf ein Hilfspaket in Rekordhöhe geeinigt. 2 Billionen US-Dollar, also 2000 Milliarden. Mit dieser Summe wollen sie wirtschaftliche Schäden durch die Corona-Krise abfedern. Senat und Repräsentantenhaus müssen das Paket noch verabschieden. Laut Johns Hopkins Universität gibt es in den USA über 60.000 Infektionen und knapp 850 Tote. Die Weltgesundheitsorganisation warnt, das Land könnte bald das neue Zentrum der Pandemie werden. Wegen der Corona-Krise dürfen von heute an keine Erntehelfer und Saisonarbeiter mehr nach Deutschland einreisen. Das hat Bundesinnenminister Seehofer angeordnet. Damit solle die Ansteckungsgefahr verringert werden. Bauernpräsident Rugwied sagte, das Einreiseverbot treffe die Betriebe in der jetzigen Phase sehr hart. Es müsse so kurz wie möglich gehalten werden. Vor allem Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe bräuchten dringend Arbeitskräfte. Die Ausbreitung des Coronavirus belastet die Stimmung in der deutschen Wirtschaft schwer. Das wichtigste Konjunkturbarometer ist abgestürzt. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Die Wirtschaft steht unter Schock, heißt es beim IFO-Institut. Und tatsächlich ist das IFO-Geschäftsklima so rapide gefallen wie noch nie im wiedervereinigten Deutschland. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ist auf dem tiefsten Stand seit 2009, dem Rezessionsjahr in der Finanzkrise nach der Lehman-Pleite. Am stärksten war der Rückgang im Dienstleistungsgewerbe und im Handel. Beide sind besonders stark von den Schließungen betroffen, die Bund und Länder verfügt haben. Aber auch in der Industrie ist die Stimmung im Keller. Eine Rezession ist unvermeidlich. Das IFO-Institut schätzt, dass die Wirtschaft in diesem Jahr im besten Fall um 7,2% schrumpft. Sollten die Maßnahmen gegen Corona aber länger dauern, könnten es auch -20% sein.
Bei einem Angriff im zentralafrikanischen Tschad hat die islamistische Terrormiliz Boko Haram mindestens 92 Soldaten getötet. Der Angriff hat sich auf einer Armeebasis in Boma, einer Halbinsel im Tschadsee an der Grenze zu Nigeria, abgespielt. Die Soldaten seien in einen Hinterhalt gelockt worden. Mehrere Militärfahrzeuge wurden zerstört. Außerdem hätten die Angreifer auch Waffen des Militärs geraubt und auf Schnellbooten abtransportiert. Boko Haram terrorisiert seit Jahren die Bevölkerung im Norden Nigerias und den angrenzenden Staaten.
Zwar ist dieser Tage ständig von sozialer Distanzierung die Rede, gemeint ist damit aber natürlich nur der physische Abstand, denn den sozialen Kontakt, den brauchen wir derzeit wohl mehr denn je. Nur eben anders als bisher. Und wenn Schulen, Geschäfte oder Fitnessstudios geschlossen sind, dann schlägt nun die Stunde der digitalen Kommunikationshelfer, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Der Personal Trainer, der kommt dann eben aus dem Computer und die sozialen Medien, die machen ihrem Namen alle Ehre, indem sie dafür sorgen, dass man allein zu Hause nicht ganz vereinsamt. Cecilia Knott und Jenny Rieger.
Freunde treffen geht nur noch im digitalen Raum. Die Mitschülerin wiedersehen, dafür muss der Chat herhalten, der sonst eigentlich zum Computerspielezocken genutzt wird. Und Redaktionssitzungen müssen ohne echten Blickkontakt auskommen. Wenn draußen alle auf Abstand gehen, rücken die Menschen wenigstens im Netz zusammen. Egal ob im Privaten oder bei der Arbeit. Das Internet quillt förmlich über vor neuen Möglichkeiten, vor allem die sozialen Medien. Genau die, die auch Ort von Hass und Hetze, in der Corona-Krise auch Ort für Falschinformation und Panikmache sind. Erlebt das Netz jetzt einen positiven Wandel?
I'm fine! Totally fine!
Sind die Zeiten, in denen vieles vom Internet abhängt, auch dieses Interview, womöglich eine Chance für die sozialen Medien, wieder sozialer zu werden?
Das Gute wird mehr, aber auch das Schlechte kann mehr werden. Und im Großen und Ganzen sehen wir aber, dass die positive Kommunikation deutlich überwiegt. Wir sehen eine Kommunikation, die sehr stark geprägt ist von einer positiven Haltung, von Altruismus und davon, dass Menschen sich gegenseitig unterstützen möchten.
Unterstützung per Klick. Auf Plattformen für Nachbarschaftshilfe wie Quarantänehelden oder nebenan.de können freiwillige Helfer ihre Dienste anbieten. Einkaufen, kochen. Einzig Gesellschaft leisten sollte es vielleicht gerade nicht sein.
Hi everyone.
Für diejenigen, die keine Hilfe suchen, sondern Erleuchtung. Tägliche Yogastunden, auch live, bringen Achtsamkeit in die digitale Welt.
Wir strecken uns und dann gehen wir zu einer Seite.
Dehnen und strecken auch für die Kleinsten in der Isolation. Sportler wie die Basketballprofis von Alba Berlin übernehmen die sportliche Früherziehung.
Und wieder zur anderen Richtung.
Aus dem Alter raus? Oper trotz Corona bieten zahlreiche Opernhäuser auf ihren Internetseiten. Sie bringen kostenlos die Oper nach Hause.
Oh, was war denn das jetzt lieber? Der ist rasend schnell.
Doch nicht alles können die Angebote aus dem Netz ersetzen.
Dazu gehört auch die Schulter zum Anlehnen und der Mensch, den wir mal in den Arm nehmen können. Und das geht momentan einfach nicht. Und das fehlt uns natürlich unheimlich. Das macht uns als Menschen aus und dementsprechend sind da Grenzen gesetzt. Und da können die sozialen Medien uns rüber retten und einfach dazu führen, dass wir es gut durchhalten, bis wir unsere Freundinnen und Freunde wieder in den Arm nehmen können.
Bis es wieder soweit ist, bleibt es also vorerst bei digitalen Ständchen.
Und so wie eh und je per Schalte, nämlich frage ich zum Schluss noch Sven Plöger, wie das Wetter wird.
Ja, und ich antworte per Schalte zurück, Ingo. Und man kann feststellen, dass es mit den Temperaturen jetzt ein gewisses Hin und Her gibt, nachdem es ja zuletzt vor allen Dingen in den Nächten richtig kalt war. Das nimmt jetzt ein bisschen ab. Wir gucken mal auf den 15-Tage-Trend. Das sind jetzt die Höchsttemperaturen. Und das sieht, auch wenn wir Frankfurt gewählt haben, das ist jetzt nicht die Börse, das ist nicht irgendwie der DAX, sondern das sind einfach die Temperaturen. Man sieht jetzt den Anstieg Richtung Freitag, Richtung Samstag. Da kommt mal deutlich mildere Luft, aber nur, um dann diesen Absturz einzuleiten Richtung Sonntag und Montag. Also wirklich ein wildes Wechselspiel. Sonntagabend in der Nacht zum Montag wird man im südlichen Baden-Württemberg, im südlichen Bayern dann tatsächlich auch wieder ein paar Schneeflocken erleben. Wir gucken mal auf die Druckverteilung. Weiterhin bestimmt hier durch dieses große Hoch, was die Wolken wegräumt aus unserer Region. Hier im Mittelmeerraum allerdings, da gibt's ein Tief, da gibt's ordentliche Regenmengen. Bis Freitag in Italien teilweise 200 Liter auf den Quadratmeter. Jetzt gucken wir wieder zu uns, wo eigentlich nichts passiert. Das sieht man hier schon in der Nacht. Versuchen die ersten Wolken das aus Südosten so ein bisschen. Dann morgen früh und morgen Vormittag kommen sie so ganz langsam in Richtung Nordrhein-Westfalen, dann über Hessen oder hier über Sachsen in Richtung Berlin und Brandenburg voran. Sonst bleibt es wieder sonnig. Temperaturen in der kommenden Nacht in Erzgebirgstälern und Alpentälern bis minus 8, am Rhein um 0, morgen 7 bis 12, am Rhein bis 13 Grad. Die Aussichten bringen dann diesen milden Freitag bis 17 Grad in Unterfranken, im Südwesten am Samstag sogar die 18. Und dann, Ingo, geht's wieder hoppala ordentlich zurück.
Achterbahnfahrt beim Wetter. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Maischberger die Woche, wo heute natürlich auch die Corona-Pandemie das Thema ist. Gegen 0.20 Uhr meldet sich Kirsten Gerhardt mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.